Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute
bist du wieder dran.
Und Betty gibt ihren Senf dazu.
Genau, und ich gebe den Senf dazu.
Ja, wir hoffen, ihr genießt den Sommer.
Und die Ferien?
Ja, nicht jeder hat Ferien, ne? Nur die Kinder. Ja, es ist nicht direkt ein Urlaubsspecial, aber es ist auch nicht direkt der Pott. Und zwar gehen wir nach München-Gladbach.
Ja, das kenne ich. War zweimal da. Mir sind nur die Torten von Heinemann und das von der Heidt-Museum in Erinnerung geblieben.
Ja, also München-Gladbach gehört zur Bezirksregierung Düsseldorf und hatte Dezember 2024 ungefähr 267.000 Einwohner.
Echt so groß? Doch, hätte ich nicht gedacht. Es wirkt auf mich so ländlich.
Ja.
265, das ist natürlich schon eine ordentliche Großstadt.
Bitte, ich habe direkt eine Frage. Wie warst du als Kind? Warst du eher leise oder warst du laut?
Ich glaube, die ersten 5 Jahre war ich eher laut, habe überwiegend mit Jungs gespielt, bin auf Bäume geklettert und ja, war so ein richtiges Draußen- und Lautkind. Und danach hat sich das im Kindergarten geändert, weil die im Kindergarten immer meinten, ich wäre zu laut für ein Mädchen. Und ich durfte auch nicht mit den Bauklötzen und mit den Eisenbahnen spielen. Mit den Jungs durfte ich nicht spielen. Ich musste mit den Mädchen, mit den Puppen spielen und musste leise sein. Und kriegt immer so Sprüche wie, ein Mädchen darf man sehen, aber nicht hören.
Okay.
Danach war ich dann leiser.
Ich war so das klassische Mädchen.
Echt?
Ja, mich hast du immer in der Puppenecke gefunden.
Nicht immer bei den Bauklötzen.
Ja, dann wären wir wahrscheinlich keine Freunde gewesen im Kindergarten. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Heute geht es um einen Jungen, der klettert auch gerne auf Bäume. Zu seinem Geburtsdatum kann ich dir nichts Genaues sagen und so fängt die Geschichte schon ziemlich dramatisch an. Der Junge heißt Marc und wird Ende 1999, Anfang 2000 geboren. Er liegt auf dem Bauch seiner Mutter und spürt die erste Wärme. Noch ahnt das Kind nicht, in welche Familie es hineingeboren wird. Es gibt 3 Kinder. Er ist das mittlere quasi, also nach ihm kommt noch eine kleine Schwester und die anderen beiden Geschwister sind schon in Pflegefamilien untergebracht.
Oh Gott.
Ja, das ist kein gutes Zeichen, oder?
Nein, gar nicht. Das sagt schon, dass das Jugend diese Familie auf dem Schirm hat und alle anderen sozialen Einrichtungen vorgewarnt sind.
Richtig. Also, Marc eigentlich ein sehr liebenswürdiger Junge ist und die ersten Jahre ist er sehr still und zurückhaltend und spricht auch sehr wenig. Was ihn aber so aufbaut, ist die Rolle des großen Bruders und zwar zu seiner Schwester Laura, die so 2, 2,5 Jahre jünger ist als er. Die liebt er über alles und er kümmert sich auch sehr. Seine Mutter liebt er auch sehr. Sie geht oft auf den Spielplatz mit den Kindern und da tobt Marc sich aus. Die ersten Jahre verlaufen recht ruhig, aber Marc bemerkt auch schnell, dass sein Vater anders ist als alle anderen. Der Vater trinkt oft sehr viel und schlägt die Mutter. Verschwindet er wutentbrannt aus der Wohnung, aber jedes Mal lässt sie ihn wieder rein.
Okay, verstehe.
Er geht auch oft in den Keller, hat sich da im Kellerraum eine Couch eingerichtet, hört sich dann laute Musik an, sodass die Nachbarn sich auch oft beschweren. Aber wenn die Nachbarn sich beschweren kommen, dann grölt er die Nachbarn an und ja, die trauen sich dann auch nicht mehr irgendwas zu sagen, aber die ganze Hausgemeinschaft ist genervt. Marc ist erst im Kindergarten und kommt dann in die Schule. Der Junge blüht sichtlich auf und genießt die Zeit, die er nicht zu Hause verbringen muss. Sein großes Highlight, an das er sich erinnern wird, ist das Weihnachten, als er 10 Jahre alt ist. Da bekommt er eine Spider-Man-Figur und etwas von SpongeBob geschenkt, denn er liebt Spider-Man und SpongeBob über alles. Was er auch liebt, ist halt Klettern und in der Natur sein. Oft geht er so hoch in die Bäume hinaus, dass seine Mutter nur einfach schreit, komm da wieder runter, du wirst dir auch alles brechen. Aber Marc sagt, hier oben kann ich alles sehen, die Welt ist friedlich.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch gern hochgeklettert in die Bäume, ganz hoch.
Ja, also Marc ist jetzt etwas älter geworden. Seit dem netten Weihnachten und den Lichtmomenten in der Familie sind jetzt wieder ein, zwei Jahre vergangen. Marc ist jetzt 12 und Laura ist jetzt 10. Und die Streitigkeiten der Eltern werden immer häufiger. Die Mutter ist sogar so weit gegangen, dass sie selbst zum Jugendamt gegangen ist, um sich eine Familienhilfe zu holen und um Hilfe zu bitten. Aber als dann die Mutter mit ihrem Mann gemeinsam bei dem Jugendamt auftaucht und sie direkt die Mutter von Marc anspricht, traut sich diese nichts zu sagen. Also zieht sie diesen Antrag auf Hilfe und Familienhilfe wieder zurück und sagt, es hätte nur eine Familienstreitigkeit gegeben.
Bleibt ihr ja nichts anderes über, wenn der Gewalttätige schlägt, der sie tot, sobald die zu Hause sind. Da hat die keine Chance. Die kann nur in Frauenhausen abhauen und alles andere ist da, glaube ich, schon zu verfahren.
Der Vater von Marc ist mittlerweile arbeitslos und sagt auch, dass er nicht imstande ist, arbeiten zu gehen. Was er jetzt genau macht, kann ich aus den Quellen nicht ersehen. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, sich sonntags und feiertags mit seinen Kumpels auf dem örtlichen Friedhof zu treffen und zu trinken. Manchmal kommt er auch gut gelaunt wieder, aber sobald er zu mehreren Flaschen gegriffen hat, kippt die Stimmung immer. Und die Kinder und die Mutter flüchten sich in die Ecken. Wenn er dann wieder ausgerastet ist und im Keller verschwunden ist, um dort also alles zu tyrannisieren und die Nachbarschaft zu erschrecken, kommt er irgendwann wieder hoch. Manchmal will die Mutter von Marc ihren Mann nicht reinlassen, aber dann klopft er so lange und sagt immer, ich lieb dich doch. Marc bittet und schreit und sagt jedes Mal, Mama, lass ihn doch nicht wieder rein. Und sie seufzt dann jedes Mal und sagt, was soll ich denn machen?
Ja, es nutzt juristisch gesehen auch nichts, weil er kann die Polizei holen und sich mit Hilfe der Polizei Zutritt verschaffen. Worauf sie, es kommt ja auch nochmal auf die Zeit an, in der es spielt, dann auch Schutz von der Polizei verlangen könnte. Aber ich glaube, das traut die sich nicht.
Das traut sie sich nicht. Letztendlich haben die Nachbarn mal wieder die Polizei gerufen und diesmal nehmen sie den Vater auch mit und er ist ein paar Tage verschwunden. Marc und seine Schwester atmen auf. Er ist mittlerweile 14 Jahre alt und sie 12. Die Schwester rutscht immer mehr in seine Drogenszene ab und hat auch einen 17- und 37-jährigen Freund.
Also zwei Männer.
Ja. Oder es ist so eine Clique, die Laura bei sich aufgenommen haben. Aber ich finde das schon ein bisschen fragwürdig, wenn du 12 bist und einen 17- und 37-jährigen Freund hast. Vielleicht sind das auch Vater und Sohn, ich weiß es nicht. Das ist hier in den Quellen nicht ersichtlich. Jedenfalls versteckt sie sich bei denen immer und Marc betet insgeheim, dass die beiden Männer seine Schwester gut behandeln. Sie lässt sich nur noch selten zu Hause blicken und ist, in der Schule sehr abgerutscht, genau wie Marc. Der einstmals gute Schüler, der auch sehr freundlich ist, ist immer mehr in sich gekehrt, immer stumm, macht seine Hausaufgaben nicht mehr und fällt auch immer mehr auf. Dann ein Schicksalsschlag. Marcs Mutter liegt auf einmal am Boden und hat einen kleinen Schlaganfall, kümmert sich um seine Mutter. Also er übernimmt quasi die Vaterrolle oder die Ehemannrolle und pflegt seine Mutter. Sie ist halbseitig gelähmt und kann eine Weile nicht sprechen, aber mit vorangegangener Zeit und nach einigen Monaten schafft sie es wieder. Der Mann ist natürlich zurückgekehrt und sagt, meine Frau kann ja nicht alleine sein und sie nimmt das auch dankend an, aber wirklich präsent ist er nicht. Der Einzige, der sich um seine Mutter kümmert, ist Marc, der sie bei allem unterstützt und ihr immer mehr Sachen abnimmt. Nach einigen Monaten kann sie sich auch wieder um ihre Kinder kümmern, aber so ein leichtes Hinken bleibt trotzdem. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob dieser Schlaganfall nicht einfach davon kommt, dass der Mann sie einfach schon jahrelang geschlagen hat. Kann sowas, also das könnte durchaus ja auch ein Grund sein, finde ich, oder durch einen Sturz.
Ja, könnte natürlich sein. Ist das denn diagnostiziert worden in der Klinik, dass sie Schlag?
Also sie hat den Schlaganfall, ja, und sie sagt aber auch immer, dass sie gestürzt ist. Sie ist halt auch schon mehrfach im Krankenhaus, ja, aufgetaucht mit Verletzungen und die sind nicht immer von einem Treppensturz, aber sie behauptet das jedes Mal, sie wäre gefallen oder mit dem Kopf aufgekommen oder, oder.
Also die privaten SM-Spielchen in der Familie.
Ja, also
sie muss das ja nicht mitmachen. Sie kann die Kinder schnappen und in Frauenhaus gehen. Es gibt sehr viele Frauen, die entscheiden sich ganz bewusst dafür. Und da ist das eben, glaube ich, ihre Form der Liebesbeziehung, ne? Dass der Mann schlägt, sich schuldig fühlt und sie dann im Krankenhaus lügt, bei den Kindern lügt. Also das ist so ein ausgeklügeltes SM-Spielchen.
Ja,
die einzigen, die darunter furchtbar leiden, sind die armen Kinder.
Ich weiß nicht, ob das ein SM-Spielchen ist. Ich finde, das ist eher so eine Co-Abhängigkeit, ne? Alkoholiker.
Ja, also irgendwas stimmt mit beiden nicht. Mit ihr nicht und mit ihm nicht.
Ja, richtig.
Das tut man Kindern nicht an.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, die Familie ist auf dem Schirm des Jugendamtes, aber so wirklich macht keiner was. Ich meine, die Frau direkt zu befragen, während der Ehemann daneben sitzt, ist vielleicht auch nicht so die klügste Art damals gewesen von der Mitarbeiterin des Jugendamtes. Aber sie hat dann einfach eingetragen, ja, ist alles geklärt und das war's dann. Und dann hatte sich die Sache erledigt. Ja, wir haben jetzt tatsächlich 2014, es ist Januar. Die Eltern streiten sich mal wieder über Marks Schwester, weil sie mit Abwesenheit glänzt und dann sagt der Vater, dass es so nicht weitergehen kann. Der Vater hat mittlerweile schon wieder getrunken und schreit sie an. Er schlägt wieder zu und verschwindet. Ja, aber Mark spürt, dass an diesem Tag etwas anders ist als sonst. Stunden vergehen und Mark atmet wie immer durch, weil sein Vater nicht da ist. Laura ist weiterhin verschwunden. Die ist wahrscheinlich wieder bei ihrem Freund oder ihren Freundin. Und es klopft. Und der Vater ist wieder an der Tür und will reingelassen werden. Aber diesmal sagt die Mutter, nein, ich lass dich nicht mehr rein. Und der Vater antwortet, aber ich lieb dich doch. Und dann sagt sie, aber es ist mir egal. Auch Mark, der das ganze Spielchen schon mittlerweile gewohnt ist, ist irgendwie fassungslos. Ach Mama, komm schon, der tut doch nichts. Der will doch einfach nur reingelassen werden. Von draußen, von der Tür hörst du den Vater rufen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und sie sagt, ich will dich nicht mehr. Ich will die Scheidung. Es ist vorbei. Mark, der seine Mutter schützen will, aber auch irgendwie nicht weiß, wie er auf diese neue Situation reagieren soll, bittet seine Mutter jetzt doch, die Tür zu öffnen und sagt immer wieder, er tut doch nichts. Dann lässt die Mutter den Vater rein. Aber irgendwas ist anders. Der Blick vom Vater ist leer. Er geht in die Küche, während die Mutter ins Schlafzimmer geht. Mark sieht zu seinem Vater und sieht, wie der Vater ein Messer genommen hat aus der Küche. Sein Vater läuft zwar an ihm vorbei, aber schaut ihn nicht wirklich an. Mark versucht sich zu wehren und schlägt seinem Vater das Messer aus der Hand. Dieser ist perplex, schubst seinen Sohn weg und holt sich ein neues Messer. Mark rennt ins Schlafzimmer und wirft sich über seine Mutter. Alles, was jetzt für ihn zählt, ist, seine Mutter zu beschützen. Ich muss doch Mama helfen. Das ist sein einziger Gedanke. Er spürt riesige Schmerzen und immer wieder Stiche. Und es wird warm und rot und es riecht nach Eisen. Dann setzt der Fluchtinstinkt ein und Mark rennt aus der Wohnung. Er taumelt, sein weißes T-Shirt färbt sich in Minuten rot. Er schleppt sich in das Gebäude gegenüber, ein Versicherungsgebäude, und versteckt sich in einer Toilette, wahrscheinlich von Kunden oder Mitarbeitern, und wimmert. Dann findet ihn ein Mitarbeiter aus diesem Versicherungsgebäude, als er den Jungen sieht. Der sitzt in seiner eigenen Blutlache und sagt, Moment, es kommt Hilfe, bleib wach. Doch Mark merkt, dass seine Lebenskräfte immer, immer weniger werden. Dann kommt ein zweiter Mann zurück und Mark hört nur noch, wie diese beiden Männer auf ihn einreden, dass er wach bleiben soll. Mark schließt die Augen. Das nächste, woran er sich erinnern kann, ist, dass er in einem Krankenhausbett aufwacht. Eine nette Krankenschwester hat sich über ihn gebeugt und begrüßt ihn. Mark, du bist ja wach. Wie schön. Ich hol den Arzt. Mark sieht, dass er an verschiedenen Schläuchen und Gerätschaften angeschlossen ist und kann nicht so ganz begreifen, was passiert ist. Ein netter Arzt kommt herein und erklärt ihm, dass er sehr viel Blut verloren hat und viele Tage im Koma lag, aber dass die Ärzte um sein Leben gekämpft haben. Er hätte Stichverletzungen, an der Lunge gehabt und hätte nur knapp überlebt. Das Einzige, was Mark jetzt aber interessiert, ist, wo ist seine Mama? Als der Arzt ihn schließlich traurig anguckt und einen Seelsorger dazu holt, ahnt Mark nichts Gutes. Der Seelsorger sagt, gemeinsam mit dem Arzt, dass Marks Mutter den Angriff des Vaters nicht überlebt habe und der Vater jetzt im Gefängnis sitzen würde. Mark fühlt sich überfordert, fängt an zu schreien, so doll, dass der Arzt ihm Beruhigungsmittel geben muss. Dann, ein, zwei Tage später, kommt der Seelsorger wieder. Mark ist nicht ansprechbar, zieht sich nur die Decke über den Kopf und schweigt. Er spricht mit niemandem, auch nicht mit den Ärzten. Während seine äußerlichen Verletzungen heilen, sieht es psychisch in ihm ganz anders aus. Den Tod seiner Mutter konnte er nicht verkraften. Wo seine Schwester ist, das weiß man nicht, und sein Vater sitzt im Gefängnis. Es vergehen mehrere Tage und der Seelsorger des Krankenhauses kommt immer und immer wieder. Mittlerweile hat Mark sich dran gewöhnt und freut sich auch auf den Besuch, denn das ist der einzige, den er erhält. Er spricht dann mit dem Seelsorger darüber, dass er in wenigen Tagen entlassen wird. Und Mark ist wieder überfordert und fängt an zu weinen. Wohin soll ich denn? Es gibt doch niemanden. Dann gehen die beiden die Möglichkeiten durch und der Seelsorger fragt ihn, ob er gerne mit seiner Schwester zusammenleben würde. Es gibt eine Möglichkeit, dass er mit seiner Schwester gemeinsam am Steinberg im Kinderheim leben könnte, nur 15 Minuten Autofahrt von seinem eigentlichen Wohnort entfernt. Das erste Mal seit Monaten und Wochen lächelt Mark. Der Gedanke, in einem friedlichen Ort oder in einer friedlichen Umgebung mit seiner Schwester gemeinsam leben zu können, das beruhigt ihn. Also nickt er und der Seelsorger verspricht, alles in Bewegung zu setzen, dass er mit seiner Schwester zusammenleben kann. Einige Tage später geht er gemeinsam mit dem Seelsorger und einer Familienbetreuerin in die Wohnung zurück. Dort nimmt sich Mark einen Koffer und packt seine wenigen Sachen, sein weniges Hab und Gut. Mit dabei ist die Spider-Man-Figur von dem Weihnachten, als er 10 Jahre alt war. Einige Sachen nimmt er mit und dann geht die Autofahrt los. Er kommt am Kinderheim am Steinberg und am Eingang wartet schon seine Schwester. Sie lächelt und winkt ihm zu. Sie läuft auf ihn zu und beide umarmen sich. Endlich sind sie wieder zusammen. Eine der wenigen Momente, die in Marks Leben noch glücklich verlaufen. Nachdem Mark wieder die Schule aufgenommen hat und sich eingelebt hat, hat er auch ein paar Freunde gefunden. Aber es stellt sich auch schnell heraus, er hat Anpassungsschwierigkeiten. Hat er immer wieder Albträume, wie er sich über seine Mutter beugt und sein Vater auf beide einsticht. Mittlerweile verfolgen ihn die Träume aber nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Immer wieder kommt er in diese Träume oder diese Tagträume und gelangt nicht mehr daraus. Der Versuch, sich einzugewöhnen, scheitert. Er meidet den Kontakt zu den anderen und flüchtet sich. Er kann sich den Heimregeln und den Abläufen dort nicht anpassen. Er wünscht sich selber Hilfe und will sogar in die Psychiatrie, schafft es aber selbst nicht aus eigener Kraft regelmäßig zu den Terminen zu erscheinen. Eigentlich bräuchte er jemanden, der ihn an die Hand nimmt, aber das Heim ist unterbesetzt. Und so bleibt er sich selbst überlassen. Mittlerweile ist er 15, fast 16. Mark stiehlt immer wieder Sachen und schafft es nicht, sich an den Heimritualen zu beteiligen und rutscht auch ab in die Drogenszene. Einige der Betreuer drohen ihm an, dass wenn er mit den Drogen nicht aufhört und mit den Diebstählen, dass er tatsächlich aus dem Heim raus muss. Ja, also es ist tatsächlich so, dass Mark jetzt immer mehr in der Natur schläft und er kampiert hoch oben auf den Bäumen. Ein Streetworker, wie auch Leute aus der Umgebung, bringen ihm mal immer wieder einen Anorak oder eine Decke oder bringen ihm Essen und versuchen zu helfen. Eine Nachbarin, die Mark von früher kennt, beobachtet oft, wie er Steine gegen ihr Fenster wirft. Sie begegnet ihm ein paar Mal auf der Straße und sagt einmal, ach Mark, Junge, du bist so ein guter Mensch, lass dich einmal festdrücken. Dann nimmt sie ihn in den Arm, drückt ihn und Mark lässt das zu. Aber ihm weiter oder tiefer helfen, das tut sie auch nicht. Viele Menschen kennen Mark, aber tun nichts. Auf der Straße ist er als das arme Jüngelchen mit tragischer Geschichte bekannt.
Gehen sich die Nachbarn nicht mit dem Angreifer, das passiert nämlich auch noch ganz oft, dass sie nicht sagen, oh, der arme Junge, sondern dass sie dem Vater auf die Schulter klopfen und sagen, du hast du gut gemacht. Das gibt's nämlich auch. Also da sind die schon eine Stufe weiter und sagen immerhin, armer Junge. Das ist schon mal ganz gut von den Nachbarn, finde ich.
Aber niemand hilft ihm wirklich, ne? Also das ist es auch.
Ja, aber das Jugendamt ist doch für ihn zuständig.
Ja, aber die haben ihn ja rausgeschmissen, die Wohngruppe. Die hat ihn herausgeschmissen und er ist jetzt obdachlos. Also er klaut, nimmt Drogen und ist immer in der Natur, kampiert auf diesen Bäumen. Natürlich kommt dann und wann mal ein Streetworker vorbei und er hat auch so einen Familienhelfer. Und ja, weil Mark auf der Straße lebt, gibt es immer wieder kleinere Delikte. Es kommt im Dezember 2016 dazu, dass er auf der Polizeistation landet und es kommt zu einer kurzen Verurteilung wegen kleinerer Delikte, Bewährung 1,5 Jahre. Weil er dann nicht.
Aber da muss er einen festen Wohnsitz haben mit Bewährung.
Er ist zwar immer noch in diesem Heim gemeldet, aber er taucht ja nicht auf. Und die wollen ihn aber auch nicht wirklich haben oder ihn woanders unterbringen, weil sie alle unterbesetzt sind. So immer wieder die Aussage der Streetworker. Es ist Januar 2017. Mark hat mal wieder auf einem Flachdach kampiert und ist beim Stehlen erwischt worden. Die Polizei möchte ihn mitnehmen, aber er flüchtet. Und er verweigert auch die Mitnahme im Auto. Als er dann den Termin von seinem Familienhelfer nicht wahrnimmt, welcher im März ist, also jetzt 2 Monate später, wird man dann doch mal aufmerksam. Keiner hat Mark seit 2, 3 Monaten gesehen. Also sucht man. Nicht unbedingt wirklich mit großem Elan, aber man sucht. Ist der Junge wieder abgehauen und hat er sich mal wieder den Termin entzogen? Das ist die große Frage. Das Heim fühlt sich nicht wirklich verantwortlich. Auch Laura ist mittlerweile nur noch selten Gast in diesem Wohnheim. Und schließlich kommt es zu einer Entdeckung. Mark bleibt weiterhin verschwunden. Es bleibt stumm um ihn, einsam. Es ist jetzt mittlerweile April, der 29. in Windberg. Ein Spaziergänger geht mit seinem Hund entlang, mitten in der Innenstadt. Er sieht auf einen hohen Baum. Zunächst denkt er, in dem Baum sitzt eine große Puppe 50 Meter über dem Boden. Und schließlich ruft er die Polizei. In einem öffentlichen Garten in der Eibe, liegen gelassen wie Müll, liegt ein Körper mumifiziert. Es ist Mark. Der Junge ist zum Teil mumifiziert. Der Körper weist ja Erfrierungen auf, zum Teil. Was jetzt genau die Todesursache ist, weiß man nicht. Möglicherweise Unterkühlung, Drogen- oder Medikamentenvergiftung. Vermisst hat ihn keiner. In einem Interview heißt es nachher von einer Streetworkerin und einer Sprecherin des Jugendamtes, wir versuchten ihm zu helfen, er vertraute aber niemandem. Circa 100 Menschen kommen dann bei einer Trauerfeier mit weißen Ballons zu der Elbe und lassen diese in den Himmel steigen. Was aus seiner Schwester geworden ist, das kann ich aus meinen Quellen nicht herauslesen. Aber tatsächlich ist das die traurige Geschichte von Mark, von einem netten Jungen, der irgendwie unter dem Radar des Systems war, der Hilfe gebraucht hätte, aber niemand hat sich gekümmert, weil niemand die Situation richtig eingeschätzt hat. Alle sagten immer, ach, das wird schon nicht so schlimm sein oder ach, jetzt komm mal wieder zur Vernunft, jetzt werd mal wieder fröhlich, als wenn man diese ganzen traurigen Sachen, das ganze Trauma abschütteln könnte. Die Geschichte hat mich sehr mitgenommen, aber ich wollte sie unbedingt erzählen. An sich ist das jetzt kein klassischer Mord, den wir hier haben.
Ja, schon.
Gut, aber unser Hauptprotagonist ist jetzt nicht das Mordopfer, auch wenn es einen Mord gab. Aber
also er ist halt auch schwer verletzt worden und ist natürlich der Zeuge.
Richtig.
Also traumatisiert dadurch, dass er dann auch weggerannt ist, dass er eine Entscheidung treffen musste. Will ich überleben, dann muss ich jetzt fliehen oder will ich Mama schützen, dann stirbt Mama. Ich denke, das ist ja das Tragische.
Ja, also das
gibt's viele.
Was tatsächlich jetzt nochmal so ein weiterer Schicksalsschlag war, aber was ich jetzt noch nicht großartig erwähnt habe, ist, dass einige Monate nach Festnahme Marks Vater im Gefängnis stirbt. Das wird ihm von dem damaligen Heim erzählt.
Der Vater ist gestorben.
Ja, der ist dann im Gefängnis gestorben. Ob er sich jetzt umgebracht hat oder umgebracht wurde, das haben sie ihm nicht genau mitgeteilt. Aber auch das war dann so ein letzter Schlag für Mark, dass er so schließlich ganz allein im Leben gelassen wurde.
Und es ist keiner vom Jugendamt auf die Idee gekommen, den wegen Suizidgefährdung in die Psychiatrie zu überweisen?
Er hat darum gebeten, aber keiner hat ihn wirklich zu diesen Terminen begleitet, sondern da hat man ihn so, ach ja, ich setze dich mal hier ab. Ja, und das war's dann.
Sehr krasser Fall. Das ist ein sehr krasser Fall. Also ich finde ihn auch absolut schockierend und vor allem weiß ich, dass es viele Marks gibt.
Später in einem Interview sagt eine Nachbarin, ich weiß nicht, ob es die gleiche war, wo er Steine ans Fenster geworfen hat, auf jeden Fall eine Nachbarin. Mark war immer ein fröhlicher Junge. Er hat immer im Winter so gern Schneemänner gebaut und war immer mit seiner kleinen Schwester auf dem Spielplatz. Ein ehemaliger Freund sagt, Mark war ein echter Abenteurer. Wir haben oft im Wald gespielt. Er liebt die Natur und hat immer davon geträumt, einmal Förster zu werden. Eine Betreuerin sagt, Mark war mal ein stiller Junge. Man merkte ihm an, dass er viel durchgemacht hatte. Er hat sich in den ersten Monaten aber nur sehr schwer getan, sich an das Heim zu gewöhnen. Und da frage ich mich halt, warum hat man ihm dann nicht zusätzliche Hilfe gewährt?
Naja, als Waisenkind hätte man sich wirklich sehr, sehr intensiv kümmern müssen. Als jemand, der einen Mord miterlebt hat und der gerade selber entkommen ist, da hätte der natürlich mehr gebraucht, ne?
Ja.
Als nur ein Heim. Er hätte eine Therapie gebraucht, er hätte einen Psychiater gebraucht, er hätte wahrscheinlich Monate in der Psychiatrie oder in der Tagesklinik gebraucht.
Ja, ja, ihr Lieben, das war der Fall von Mark S. aus München-Gladbach, den ich euch unbedingt mitteilen wollte.
Es ist ein wirklich sehr schlimmer Fall und ich kann nur Frauen in der Lage wirklich sagen, wenn sie schon den Mann nicht aufgeben wollen, weil sie diese Art von SM-Beziehung mögen, dann wenigstens die Kinder frühzeitig in Pflege zu geben oder irgendwo dahin, wo es ihnen besser geht.
Ja.
Ja, ein wirklich trauriger Fall.
Ja, das stimmt. Gut, ihr Lieben, dann
macht mit euren Kindern schöne Ferien und
holt euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Schämt euch nicht, um Hilfe zu bitten.
Genau.